Die aktuellen Kursentwicklungen sind ja tatsächlich schwer verständlich. DAX minus 8%, hätte sich niemand beschwert. Und stattdessen steigt er. Deswegen würde ich allen Investoren schon empfehlen, ihre Schwellenländer-Exposure jetzt. Wenn es zu so einer Aufspaltung kommt, dann steht Deutschland nackt da. Also da was ich jetzt tatsächlich nicht erklären kann, warum der DAX so positiv steht, wie er steht. Und ich möchte nicht wissen, wie sich das dann auf den DAX auswirkt.
Muss man jetzt Gewinne mitnehmen? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich back mit Beck. Zurück mit Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas.
Grüß dich Mario.
Leute, und wenn ihr das feiert, dass Andreas endlich zurück ist, dann gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um die besten Investoren und Finanzexperten Deutschlands nicht mehr zu verpassen. Andreas, es lief zuletzt richtig, richtig gut an der Börse. Da drängt sich natürlich die klassische Frage auf, wenn es neue Allzeithochs gibt beim S&P 500, über 5.300 Punkte zum ersten Mal, dann juckt es gefühlt immer sehr viele Zuschauer in den Fingern nach dem Motto, oh, das, jetzt wird langsam die Luft dünn, muss man jetzt Gewinne mitnehmen?
Also ich komme immer sehr gerne zu dir, wenn es darum geht, dass irgendwelche Crash-Propheten wieder den Untergang der Banken oder so vorhersagen, weil das ist eigentlich dann relativ gut zu widerlegen. Heute geht es darum, den Markt zu widerlegen. Da komme ich ungern, weil das ist schwierig. Also der Markt ist ja meistens im Schnitt dann rational unterwegs und die aktuellen Kursentwicklungen sind ja tatsächlich schwer verständlich.
Und da freue ich also mich darüber. Hat dich überrascht tatsächlich?
Ja, also man sagt ja normalerweise, das Glas ist immer halb leer und halb voll. Also entweder die Stimmung ist gut. Und dann finden die Menschen die Aktien zu teuer oder die Stimmung ist schlecht. Dann wollen sie deswegen die Aktien nicht, obwohl sie dann billig sind. Und im Moment ist die Stimmung schlecht und die Aktien sind teuer. Das ist erstmal eine besondere Situation.
Aber eigentlich eine komfortable bis zumindest gute Situation, oder? Also gefährlich wird es ja immer, wenn man ja einen kompletten Hype hat und eine komplette Überbewertung. Wir haben ja auch noch viele Probleme, viel Nervosität, da sprechen wir gleich mal drüber. Vielleicht fangen wir mal mit einer Standortbestimmung an. Wo stehen wir denn gerade aus deiner Sicht?
Nee, genau. Also ordnen wir mal ein, was ist im Moment die Anomalie am Markt, über die wir dann diskutieren können. Also ich habe als erstes unsere Aktienstrategie mitgebracht, so als Referenzportfolio. Gibt es jetzt seit knapp 5 Jahren. 80% Aktienwelt, 20% Investitionsreserve mit einer antizyklischen Steuerung. Aus unserer Perspektive rationaler kann man so eine Aktienstrategie nicht abbilden. Und was ist jetzt passiert? 8% Rendite im Jahr im Schnitt, das ist genau, was man erwarten würde.
Also eigentlich eine Punktlandung, kann man sagen. Das ja, ist ja genau, 7-8% ist ja eigentlich genau das, was man sich verspricht. Genau.
Wir hatten Krisen zwischendrin, Corona-Krise, die Ukraine-Krise, die läuft immer noch irgendwo oder auch nicht. Die Volatilität 12,5%, ja, ist dann eher in Richtung offensiver Mischfonds, aber dafür steht ja dieses Risikomanagement. Aber muss man sagen, okay, so what? Und jetzt gab es halt wieder mal einen guten Lauf bei den Aktien, ja, sieht man auch immer wieder. Aber wenn man jetzt ein bisschen hinter die Kulissen blickt, sieht es halt sehr eigenartig aus.
Du hast mir vorher im Vorfeld angekündigt, dass es passiert Unglaubliches. Das kann ich schon mal verraten.
Ja, ich meine, man muss ja sagen, die Märkte lieben ja Sicherheit und Planbarkeit. Und wir haben im Moment definitiv eine Neuaufstellung der Welt, wo man nicht so recht weiß, wo die drauf hinläuft. Das muss jetzt nicht in eine Katastrophe laufen. Aber Unsicherheit heißt am Markt immer, dass die Risikoprämien steigen. Ja, also Unsicherheit ist per se ein Risikotreiber.
Ja. Kurze Gegenfrage. Gibt es jemals an den Märkten Sicherheit, vielleicht eine gefühlte Sicherheit, aber eigentlich ist das nicht immer eine Illusion, weil in der nächsten Minute kann ja schon wieder irgendwas anderes passieren.
Naja, klar, es kann immer ein schwarzer Schwan um die Ecke kommen, also Krisen können immer kommen, aber zumindest so die politischen Rahmenbedingungen, die Rechtsrahmenbedingungen für die Unternehmen, also das kann man ja bis ins Einzelunternehmen herunterbrechen, inwieweit fühlt sich ein Unternehmen sicher, einen Investitionsplan für die nächsten 3 Jahre zu machen. Oder inwieweit sagen die Unternehmen, oh, ich weiß gar nicht, was kommt, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Also das ist ja eine Skala, die sich dann hochschaukelt bis auf sozusagen repräsentativ die Indizes, die Aktienindizes und die Anleihenindizes. Aber da haben wir im Moment halt einen Umbruch. Der letzte Knall waren die neuen Steuern, die eingeführt werden oder die deutlichen Steuererhöhungen, die eingeführt werden von den USA auf chinesische Produkte.
Ja, dann die 100, Strafzölle auf 100, Elektroautos und Co.
Ja, Strafzölle nennst du es, die nennen es anders. Auf jeden Fall 100% Zoll auf chinesische E-Autos. Das ist erstmal etwas, was die gesamte Weltwirtschaft bewegen wird. Mhm. Und normalerweise hat man da hohe Risikoprämien. Ja? Und wenn ich habe jetzt hier einen Chart mitgebracht. Die Risikoprämien am Aktienmarkt zu messen ist komplex, weil da sehr viel Erwartung drin ist. Aber die Risikoprämien am Anleihenmarkt zu messen, ist, kann man einfach ablesen. Und der größte Markt ist hier US Corporate Bonds, den man betrachten kann. Da habe ich jetzt das letzte Jahr. Und dann sieht man an dieser Kurve, dass wir von einem nicht unüblichen Niveau 1,8% Risikoprämie von 3B-Anleihen, also noch Investment-Grade, noch gute Qualität, aber eben Unternehmensanleihen, hin zu ausfallsicher, dass da eine Prämie von 1,8% gezahlt wurde. Das ist kein unüblicher Wert. Und der ist inzwischen auf 1,1% gefallen. Und
also ist im Keller.
Also, das ist nix. Ja. Ich habe im nächsten Chart das mal in eine langfristige Perspektive gesetzt. Da sieht man, dass man bis 1998 quasi zurückgehen muss, dass man noch tiefer kommt. Und da sieht man auch sozusagen das, wo wir sagen, jetzt ist es besonders interessant, Risikopositionen aufzubauen, weil jetzt besonders hohe Risikoprämien bezahlt werden. Das ist so dieses Regime Eigenkapitalknappheit. Das beginnt bei 2% Risikoprämie. Mhm. Und da sind wir halt so weit davon entfernt, als würde nur die Sonne scheinen auf der Welt.
Okay, also das hat jetzt mehrere Dimensionen. Fangen wir vielleicht mal damit an, du hast gerade das Jahr 1998 ins Spiel gebracht. Da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Da war ich jung, aber da war damals WM in Frankreich. Da war die Welt gefühlt schon eine andere. Da hatte man damals ja da schon das Ende der Geschichte ausgerufen. Jetzt haben wir eigentlich gerade genau das Gegenteil. Also wie kann das sein? Also man hört ja gerne, die Märkte ignorieren die Risiken. Gerade. Ich habe auch noch ein paar andere aufgeschrieben, müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Wie kannst du dir das logisch erklären? Weil die Risiken sind ja jetzt alles andere als unbekannt, oder? Und du hast auch gerade schon. Allein der Handelskrieg zwischen USA und China ist ja schon, reicht ja eigentlich schon.
Ja, und dieser Handelskrieg, also ich würde noch nicht von einem Handelskrieg sprechen, aber das alles hat ja wahnsinnig viele verschiedene Facetten. Also auch die US-Industrie und vor allem auch die EU-Industrie, also insbesondere Deutschland, hat überhaupt keine Chance zu bestehen, ohne bestimmte Rohstoffe oder Leistungen aus China einzukaufen.
Mhm, klar.
Also gerade Deutschland ist da natürlich besonders betroffen. Also dass auch nur am Horizont ein Handelskrieg entstehen könnte, DAX minus 8%, hätte sich niemand beschwert. Und stattdessen steigt er. Ja. Jetzt ist der,
vielleicht ganz kurz, ja? Welche Auswirkungen, welche Risiken siehst du da? Klar, wir kriegen zum Beispiel keine Bauteile, Rohstoffe mehr aus China. Aber hat es noch andere Dimensionen aus deiner Sicht? Vor allem das Problem ist ja, wenn sich's hochschaukelt, also was folgt auf Zölle im Zweifel? Mehr Zölle, also das ist ja oft so ein Spielchen, was sich dann hochschaukelt, was es dann immer noch komplizierter macht im Zweifel.
Na, ich will jetzt gar kein Schreckensszenario an die Wand malen, es geht mir nur um die Unsicherheit.
Mhm. Ja? Okay.
Wie will ein Unternehmen, welches in der Wertschöpfungskette zwischen USA und China liegt, und das sind fast alle Unternehmen, auch die amerikanischen, auch die chinesischen, und die europäischen halt ganz besonders, wie wollen die jetzt planen? Also, wir wollen, und diese Unsicherheit ist halt etwas, was auf jeden Fall jetzt hoch ist, weil nicht klar ist, wo wir nächstes Jahr da stehen werden. Und das findet sich in den Prämien nicht wieder. Und jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt, es ist immer sehr schön, irgendwelche so harte Thesen in Frage zu stellen, aber der Markt ist ja nicht doof, ja, also das, es gibt ja jetzt einen Grund, warum die Risikoprämien so niedrig sind. Und den habe ich jetzt aber auch noch nicht wirklich gefunden. Ich kann natürlich schon ein paar Hinweise geben, die dafür sprechen. Also der wesentlichste Hinweis ist, dass die Unternehmen an sich tatsächlich relativ gut dastehen.
Sind ja also sehr profitabel, also vor allem die US-Unternehmen.
Ja, auch in der EU, auch in Deutschland stehen sie so schlecht nicht da, ja, also weil die haben eben es geschafft, deutliche Preiserhöhungen durchzusetzen, haben deswegen ihre Gewinnmargen hochgeschraubt, haben sich auch frühzeitig eingerichtet auf die höheren Finanzierungskosten, sodass sie jetzt schon fast positiv überrascht werden, wenn die Finanzierungskosten sinken würden. Also ich rede nicht von allen Branchen, die Baubranche ist natürlich so ein Sonderfall, aber so die ganz großen Player. So, dann dieses unglaubliche Damoklesschwert, das Green Deal, scheint sich ja gerade so ein bisschen zu verflüchtigen. Der Verbot von Verbrennerzulassungen 2035 oder so was ja auch wieder sehr viel Luft zum Atmen geben würde, gerade der deutschen Industrie. Also es gibt, man kann schon viele Faktoren finden und sagen, ja, das ist positiv, das ist positiv, das ist positiv. Ganz vor allem natürlich die Banken. Also die Banken sind ja nicht unerheblich in ihrer Relevanz, gerade wenn ich Indizes betrachte oder auch gerade wenn ich den Anleihenmarkt betrachte. Die Anleihen sind der größte Emittent als Branche von Anleihen. Und die Bankensituation hat sich jetzt mit den neuen Zinsniveaus ja ganz radikal geändert. Also die verdienen ja auf einmal mit ihrem Kerngeschäft wieder Geld. Ja? Also zum Beispiel die Commerzbank. Also man macht ja immer den Fehler, dass man so alte Krisen denkt, die kommen jetzt wieder noch heftiger. Und das ist auch so sozusagen das Erfolgsrezept der Bestseller, die sich dann schreiben lassen. Und alle erwarten jetzt immer noch auf den großen Zusammenbruch der Banken.
Finanzkrise 2.0, die dann nicht kommt.
Aber was da halt untergeht, ist, die Commerzbank hat 2023 den höchsten Gewinn erwirtschaftet in ihrer 150-jährigen Firmengeschichte. Und alles spricht dafür, dass sie das 24 nochmal toppen. Also die Großbanken, auch die Kennzahlen der UBS oder von der Deutschen Bank, die amerikanischen Banken ganz zu schweigen. Ja, natürlich. Also wir haben die Unternehmen selbst, da kann man schon sagen, die Kennzahlen sind sehr gut. Aber nichtsdestotrotz ist diese makroökonomische Perspektive etwas, was den Markt normalerweise eben sehr stark umtreibt. Weil es ist ja die großen Indizes, über die wir immer reden. Ja, wir reden ja letztendlich immer über MSCI All Countries World, abstrakt gesprochen. Oder auch den DAX oder den S&P 500. Das sind ja fast alles global aufgestellte Unternehmen, die überall produzieren, überall ihre Wertschöpfungsketten haben und auch überall hin liefern. Ja, also da sind so globale Risiken eigentlich etwas, was in der Vergangenheit immer sehr stark durchgeschlagen hat. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, auch kein Patentrezept. Aber ich habe noch einen schönen Chart, der zeigt, wie eigentlich wir eine zweiteilige Welt bekommen haben. Ja, also in Rot sieht man hier wieder dieses Referenzportfolio, ganz breit gestreut, knapp 9.000 Unternehmen, in die investiert wird. Und jetzt die obere Kurve in Blau, das sind jetzt nur die Developed Markets, also die entwickelten Industriestaaten, dominiert extrem natürlich von den USA. Und in Grau Aktienschwellenländer. Und die Schere, die nach Corona nochmal so richtig aufgegangen ist, hat sich halt immer weiter vergrößert. Und ich finde jetzt diesen Chart insofern interessant, weil alle reden vom Crash bei Staatsanleihen oder beim Euro-Anleihenmarkt. Das ist hier die ockerfarbene Linie. Und ja, natürlich war ein regelrechter Crash, historisch fast einmalig, 2022 für europäische Anleihen oder Euro-Anleihen. Aber die Schwellenländer-Aktien haben sich noch schlechter entwickelt, wie man hier sieht. Ja. Und da sieht man schon, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Wir hatten ja zwischendrin die Phase, wo eine einzelne Aktie wie Nvidia mehr wert war als der international zugängliche chinesische Aktienmarkt insgesamt. Das muss man sich einfach mal vorstellen, auf was für eine Spaltung wir da inzwischen hinausgelaufen sind.
Da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen, denn das ist sehr interessant. Du sprichst ja auch gerne von der Welt AG, also wie du das jetzt siehst. Und spannendes Thema, der chinesische Aktienmarkt, der ist ja wirklich hochkomplex. Wenn ihr da mal besser durchsteigen wollt, dann könnt ihr euch jetzt ganz kostenlos zu 100% gratis unser großes China-Dossier runterladen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Da wird das alles aufgeschlüsselt, die ganzen Aktientypen und Co. Also würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Wichtig, um den chinesischen Aktienmarkt einfach grundsätzlich mal besser zu verstehen. Andreas, wie investiert man denn jetzt am besten? Also diese Welt AG, du hast gerade gesagt, wir haben jetzt eigentlich zwei Teile. Jetzt könnte man ja sagen, naja, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich muss in beide investieren. Das wäre die eine These, du bist ja mittlerweile bei China oder schon länger etwas vorsichtiger. Oder muss man sogar sagen, eigentlich braucht man nur noch die USA, denn gefühlt, ja, ich will das jetzt gar nicht werten, jetzt auch noch mit den Zöllen und Co., also läuft nicht immer weiter alles auf die USA zu. Und diese großen Player, du hast das ja gerade schon beschrieben, die machen ja nicht nur Geschäfte in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Also wie stellt man sich da jetzt am besten auf, wenn man in die Welt AG investieren will, und gibt es die überhaupt noch?
Ja, also ich sage mal, die Frage, gibt es die überhaupt noch, auf die will ich jetzt am Schluss kommen, weil da kann man auch die Frage stellen, brauchen wir sie überhaupt?
Okay.
Also man kommt um die Risikostreuung nicht drum rum, dass die letzten 10 Jahre so aussehen, als hätte es ja gereicht, man hätte in 5 amerikanische Aktien investiert, das war halt vorher auch schon so. Es gab auch eine Zeit, da hat halt nur Emerging Markets die Musik gemacht. Da habe ich jetzt keinen Chart dabei, aber interessant ist es auch Folgendes. Wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut und man nimmt Developed Market ex-USA und nimmt Emerging Markets ex-China, dann sind die fast parallel. Mhm. Und dann gibt es China runter und USA rauf. Ja? Also eigentlich sind es die beiden Länder, die so extrem polarisieren. Ich meine, schauen wir uns doch mal an, was insgesamt so die Trends sind, die im Hintergrund liegen. Also man kann ja die Schwellenländer nicht abschreiben. Und sie sind ja im Moment spottbillig. Jetzt, deswegen würde ich allen Investoren schon empfehlen, ihre Schwellenländer-Exposures jetzt nicht abzubauen. Mhm. Also abbauen immer aus der Stärke heraus, immer antizyklisch denken. Jetzt ist, glaube ich, der dümmste Zeitpunkt. Das habe ich zwar vor einem Jahr auch schon gesagt, dann ging es trotzdem nochmal weiter bergab. Aber das ist halt jetzt ein noch dümmerer, dümmster Zeitpunkt. Aber letztendlich, die Weltwirtschaft kommt ohne die Entwicklung der Schwellenländer nicht aus. China ist ein essentieller Bestandteil in der Wertschöpfungskette fast aller Unternehmen und auch nicht zu ersetzen. Und jetzt denken wir das mal weiter. Also die USA haben jetzt also 100% Zoll auf chinesische E-Autos. So, da tun die dich leicht, weil die amerikanischen Autos relativ wenig exportieren in die USA. Also die amerikanische Automobilindustrie. Frankreich springt sofort auf den Zug auf, weil die französischen Automobilunternehmen, die investieren, die liefern auch so gut wie gar nicht in China, nach China.
Könnte man Deutschland sagen, ist es eher ein bisschen.
Könnte man sagen, die Chinesen stehen halt auf Qualität, ja. Und für die deutsche Automobilindustrie im Gegensatz ist China halt essentiell. So.
Und es könnte auch noch sein, dass die chinesischen Autos, die jetzt nicht in die USA kommen, dass die vielleicht dann verstärkt nach Europa drängen. Das könnte auch noch kommen.
So, und jetzt sind die chinesische Automobilindustrie liefert aber auch relativ wenig in die USA, muss man auch dazu sagen. Ja. Also sozusagen gerade was die E-Mobilität angeht, ist halt die Verknüpfung zwischen Europa und China wesentlich stärker. So, da tut sich die USA leicht. Das ist eigentlich spiegelbildlich zum Ukraine-Krieg. Also auf russische Energie zu verzichten, da hat sich die USA leicht getan. Für uns ist es halt echt eine Bürde. Und ob wir die jetzt nochmal packen, glaube ich nicht. Also aber jetzt nehmen wir mal an, wir gehen auf diese Linie und fangen es auch an mit Strafzöllen.
Herr Habeck hat ja schon gesagt, er wolle den deutschen Wohlstand vor China schützen.
Ja. Also. Aber was würde das bedeuten? Das würde das gleiche Spiegelbild wieder werden wie Ukraine. Es ist ja so, wir haben ja mit den Sanktionen Russland in keinster Weise geschadet, sondern wir haben einfach nur die Struktur der Welt verändert und Russland liefert halt jetzt massiv an Indien und China und andere Schwellenländer ihre Rohstoffe. Also die Zahlen sind offen, ja. Gerade Öllieferungen oder so an Indien sind geradezu explodiert.
Das läuft halt jetzt alles über andere Kanäle.
Wir kaufen halt das überteuerte Fracking-Gas von wunderbaren Demokratien wie Aserbaidschan und Katar, aber egal. Aber es hat überhaupt keine positiven Effekte gehabt, für niemanden, weder für die Ukraine noch für uns. Aber es hat die Welt so verschoben, dass Russland extrem stärker ist als vorher, weil wir eine Situation geschaffen haben, von der China, Indien, aber eigentlich der gesamte globale Süden profitiert. Mhm. Ja, selbst Saudi-Arabien profitiert davon. Ja, haben wir mal eine eigene Sendung zugemacht, als der Ukraine-Krieg losging, warum die Sanktionen nicht funktionieren werden. Und naja, jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder. Man muss sich mal überlegen, die deutsche Automobilindustrie würde nicht nur China als Markt verlieren, sondern sie würde wahrscheinlich den gesamten globalen Süden als Markt verlieren. Weil da würden die chinesischen E-Autos dann mit Mega-Rabatt hinkommen. Ja. Also wir würden auch den indischen Markt verlieren, wir würden den ganzen afrikanischen Markt verlieren. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt wieder so hart gespielt wird. Aber man weiß es natürlich nie bei unserer Politik.
Das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, das Argument, man kann sich nicht vorstellen oder es wäre nicht rational oder logisch oder wie auch immer, das mussten wir in den letzten Jahren schon öfter mal revidieren. Das ist ja mittlerweile das Problem, oder? Dass man das Gefühl hat, es wird nicht mehr pragmatisch entschieden, sondern ja emotional oder man wird irgendwie reingetrieben. Also ausschließen kann man es definitiv nicht, oder?
Also was ich interessant finde, ist so in meinen Diskussionen, in denen ich bin, in so Investmentkomitees und so von Institutionellen, da herrscht im Moment eigentlich so eine Art, also wenn man da eine Stunde diskutiert hat, dann läuft es eigentlich immer aufs Gleiche hinaus. Man sagt, okay, es ist gut möglich, dass die US-Investoren die Schwellenländer wiederentdecken. Mhm. Weil so eine Spaltung der Welt heißt ja auch weniger Korrelation und dann ist es eigentlich ein sehr schöner Bestandteil, den ich im Portfolio haben kann. So, und Also das kann natürlich interessant sein. Dann ist natürlich die USA mit diesem über 8% Defizit auch die Frage, wie geht es weiter? Kann ich das auf Dauer halten? Kommt es dann mal zu einer Dollarschwäche? Mhm. Also es spricht viel dafür, dass große, auch US-Investoren, die Welt wiederentdecken zum Investieren und dann entdecken sie aber die Schwellenländer und nicht Deutschland. Mhm. Während, wenn es zu so einer Aufspaltung kommt, dann steht Deutschland nackt da. Also eigentlich, wenn man sich das überlegt, wenn sich diese Spaltung der Welt weitergeht, dann kann es auch sein, dass es eben gerade interessant wird, wieder in beiden Märkten zu spielen. Aber der dann überhaupt kein Geschäftsmodell mehr hat, ist der DAX. Mhm. Und das ist dann auch wieder so, also da was ich jetzt tatsächlich nicht erklären kann, warum der DAX so positiv steht, wie er steht.
Vielleicht irgendwie eine Spekulation auf die Weltwirtschaft. Ganz kurz nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, wenn wir nochmal zu diesen Risikoprämien kommen. Also wenn man jetzt ganz mechanisch regelbasiert handeln würde, dann müsste man jetzt ein bisschen Chips vom Tisch nehmen, wie auch immer, weil es gerade nicht so attraktiv ist. Also wie schätzt du das ein?
Naja, also langfristige Investoren kann ich nur mich immer wiederholen. Eigenkapitalrenditen schlagen Fremdkapitalrenditen. Ein weltweit breit gestreutes Aktiendepot ist logischerweise aus ökonomischen Prinzipien langfristig nicht zu schlagen. Ja? Das heißt, das sollte immer der Kern sein der langfristigen Anlage. Und jetzt halt die Frage, Investitionsreserven, Beimischungen, Risikostreuung, was nehme ich dazu, was ist sinnvoll? Und da sind wir halt so, der Reservetopf sollte voll sein. Das kann man sagen, wir fahren mit 20%, sind nicht 30% besser? Ja, die Frage kann ich natürlich auch nicht beantworten.
Aber eine Cash-Reserve bietet sich an, um es mal so
ja, und zu formulieren. Man spricht ja dann immer auch gerne von Blasen, dass man vielleicht antizyklisch aus Blasen rausgeht, aber so eine Blase ist jetzt auch nicht klar. Also klar, wir haben.
Die kann ja auch sehr groß werden, theoretisch. Selbst wenn es jetzt schon eine kleine ist, kann sie ja auch.
Nee, aber es ist ja so. Also zum Beispiel, was die Aktienindizes so getrieben hat, die amerikanischen Tech-Werte, die sind halt auch hochprofitabel. Was jetzt andere Indizes treibt, auch der DAX wurde ja von SAP zum Beispiel stark getrieben oder so. Ja, das ist alles, nehmen keine Blasen. Das sind alles gewinnstarke Unternehmen, die jetzt auch von fallenden Zinsen profitieren können, die von weniger Regulierung mit dem EU Green Deal profitieren könnten. Also ich würde auch nicht jetzt von der richtigen Blase sprechen. Insofern, wie gesagt, wir sind halt so wahnsinnig normal, dass es schon fast wieder langweilig ist. Das Einzige, was da halt überrascht ist, wie entspannt die Investoren umgehen mit diesen geopolitischen Neuregeln, die da gerade aufpoppen.
Und es gibt ja auch noch andere Sachen, die aufgepoppt sind. Zuletzt Währungskrise beim Yen. Das kann man, glaube ich, so nennen. Da ist ja der ein oder andere Crash-Prophet auch schon aus dem Sattel gegangen, nach dem Motto, oh, jetzt bricht das Finanzsystem zusammen. Hat sich dann auch wieder relativ schnell beruhigt. Trotzdem ist es natürlich schon was man zur Kenntnis nehmen muss. Und du hast es schon angesprochen, die gigantischen Schulden der USA. Das merke ich immer in den Kommentaren, dass die Leute sich fragen, wie soll das denn gut gehen? Vor allem, wenn man jetzt gerade Schulden macht. Gut, die Wirtschaft wird natürlich auch angetrieben dadurch, aber jetzt stelle man sich mal vor, es würde eine Krise geben, wie hoch die Schulden dann laufen würden und vor allem der Schuldendienst, das wird ja dann auch immer schwieriger. Also wie gehst du damit um? Man muss ja trotzdem irgendwie investieren, aber sind das Sachen, die dir ja so langfristige Sorgen bereiten, sag ich mal? Fundamentale Sorgen?
Ja, also was beim Yen passiert ist, interessanterweise hat es jetzt die Weltwirtschaft auch nicht umgeschmissen, hat auch die japanische Wirtschaft nicht umgeschmissen. Aber wir nehmen das schon ernst, das Defizit in den USA, dass die Stärke des Dollar jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist, die wir jetzt so lange gesehen haben. Und wir zum Beispiel in der Investitionsreserve, wir gehen immer stärker jetzt raus aus US-Treasuries und rein in Schweizer Anleihen, also in Schweizer Frankenanleihen.
Also reagiert ihr schon drauf?
Ja, wir reagieren schon aus. Weil das, was beim Yen passiert ist, es geht ja nicht immer gleich um Weltuntergang, aber selbst wenn so eine Währung mal 10% verliert, dann nützt dir halt der 4,5% Zinskupon auch nichts mehr.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Also das beobachtest du natürlich kritisch und hast auch schon drauf reagiert. Zu den Zinsen mal ganz kurz, zu den Zinsmärkten noch. Hast du dich da zuletzt auch gewundert? Also könnte man provokativ sagen, was wir eigentlich die ganze Zeit diskutiert haben, hier die Inflation, die Fed und kommt die Zinssenkung hier oder da. Die Märkte scheinen es irgendwie dann unterm Strich nicht interessiert zu haben, oder? Im Dezember waren wir noch bei 6 bis 7 Zinssenkungen. Dann Vor kurzem hieß es, ach ja, die Zinsen fallen wahrscheinlich in diesem Jahr gar nicht. Jetzt hat sich ein bisschen gedreht. Die Aktien sind einfach weiter gestiegen. Also ist das verrückt oder schauen die Aktienmärkte einfach nur auf die Unternehmensgewinne?
Ja, ich auf
was schauen Sie?
Ich habe auch die Zinskurve dabei, weil da gebe ich dir recht, da sollten wir auch noch drüber sprechen. Die Zinsen haben ja schon, waren das dominante Thema, auch letztes Jahr. Naja, wie war die Situation? Also wir hatten 2023 eben nochmal diese Zinserhöhungen. Und ich habe hier die Zinsstrukturkurve für ausfallsichere Euro-Anleihen von der Europäischen Zentralbank. Auf der Senkrechten sieht man eben den Zins. Und dann sieht man, dass man zum Beispiel heute, das ist die 13. Mai 2024, also die letzten Daten, die ich da habe, kriege ich halt auf kurzlaufende sichere Anleihen 3,7%. So. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich zum Jahresanfang bekommen habe. Mhm. Und das ist so das Ergebnis dieser Zinserhöhung. Es hat sich ja gar nichts getan. So, was interessant ist, wenn ich jetzt schaue, was ist bei 5 Jahren, was ist bei 10 Jahren. Und da haben wir halt am Jahresanfang eine solche Euphorie gehabt, was mögliche schnelle Zinssenkungen angeht, dass ich auf eine 5-jährige Bundesanleihe unter 2% Zins bekommen habe. Und da bin ich jetzt zumindest wieder bei 2,5%. Aber auch das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Die Menschen sprechen jetzt, ja, vielleicht gibt es 75 Basispunkte Zinssenkung in den nächsten 6 Monaten. Das hat für die Wirtschaft erstmal keinen Einfluss, weil die Wirtschaft ist nicht kurzfristig verschuldet. Und auch für die Immobilienwirtschaft. Die Hypotheken laufen nicht 6 Monate. Und wenn jetzt die Zinsen von der Einlagenzins ist im Moment 4%, wenn der auf 3,25% fällt, dann hätten wir immer noch eine hochgradig inverse Zinskurve, wenn die 5-Jahres-Verzinsung bei 2,5 liegt, wie aktuell. Das heißt, worüber wir eigentlich reden, ist über die Struktur der Zinskurve. Also wo liegen die Zinsen bei 5 Jahre, wo liegen sie bei 10 Jahre? Das ist entscheidend für die Wirtschaft. Und da ist es jetzt halt auch keine positive Überraschung mehr. Das hat sich jetzt wieder nach oben bewegt. Das hat natürlich den Zinsmarkt getroffen. Aber insgesamt, auch zum Beispiel 10-jährige Hypotheken sind für 3,1, 3,2 möglich in der Bauindustrie. Und dann zu denken, oh, wenn es endlich die Zinsen senken, dann springt die Bauindustrie wieder an. Das möchte ich erst nochmal sehen, weil die Zinsen müssen schon sehr, 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 sehr viel senken, dass die 10-jährigen Hypotheken darauf nochmal positiv reagieren können.
Ja. Jetzt spiele ich mal den naiven Dauerbullen. Es ist, wir haben es schön gesehen, es ist unter dem Strich, ist ja nichts passiert. Es sind natürlich viele Erwartungen im Markt, aber die Zinsen haben sich jetzt seit langer Zeit nicht verändert oder seit längerer Zeit, besser gesagt. Also es ist jetzt schon lange die Zinspause, auch in den USA, auch in Europa. Eigentlich lief zuletzt ja alles wunderbar, oder? Man kann sagen, die Fed hat eigentlich einen guten Job gemacht. Man hat mal locker gelassen, dann hat man wieder ein bisschen gebremst. Jetzt hat man zuletzt wieder ein bisschen locker gelassen. Man macht eigentlich nichts unter dem Strich. Die Märkte kommen da ganz gut durch. Die Inflation, es ist holprig, aber es läuft, wenn man zäh, in die richtige Richtung. Es ist alles unter Kontrolle. Die Wirtschaft kühlt sich leicht ab, ist aber trotzdem noch gut. Also läuft es gerade ja absurd gut eigentlich? Kann man es, oft ist es ja so, dass man denkt, das kann doch am Ende nicht so einfach sein und es gut gehen, oder?
Also, ja, wie ich am Anfang schon versucht habe zu erläutern, ganz essentiell in der Wirtschaft ist halt die Bankenindustrie mit ihrer Frage, welche Kredite vergebe ich und wie bin ich überhaupt aufgestellt und welche Risiken sind dort im Moment vorhanden. Und die Bankenindustrie, die hat sich halt durch die starken Zinserhöhungen ja nicht nur im Euroraum, sondern auch im amerikanischen Raum und in Großbritannien hat sich halt jetzt sehr, sehr gut erholt und ist jetzt etwas, was sozusagen der Weltwirtschaft insgesamt wieder mehr Stabilität verleiht. Die Unternehmensgewinne, ja, die sehen auch gut aus. Es ist keine Überraschung, weil die ja wirklich wie verrückt die Preise erhöht haben und die Kunden haben es akzeptiert. Jetzt ziehen die Gehälter so nach. Also wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Dienstleistungsinflation. Ja, das belastet dann wieder. Auf der anderen Seite stärkt es die Kaufkraft, stärkt den Konsum. Sieht man ja auch zum Beispiel jetzt bei den Reiseanbietern wieder. Also Geld spielt im Moment keine große Rolle im Konsum. Aber nichtsdestotrotz, ich würde diese geopolitischen Risiken auch nicht unterschätzen. Also ich bin wirklich gespannt und ich habe keine Prognose, wie die EU sich jetzt positioniert nach diesen Schritten in den USA. Und ich möchte nicht wissen, wie sich das dann auf den DAX auswirkt.
Ich merke schon, du bist nicht euphorisch. Vielleicht wir müssen gleich noch klären, ob wir die Welt AG überhaupt brauchen, abschließend. Vorher noch eine andere Frage. Wenn ich mir das jetzt alles mal so anschaue, der Yen ist ein Problem. Früher ja auch, galt ja auch eher als sicherer Hafen. Der Dollar eher sowieso. Auch mittlerweile mit den Schuldenständen nicht mehr ganz so einfach. Natürlich nach wie vor sicherlich eine, ja, wahrscheinlich die Währung trotzdem. Es gibt mehr Probleme. Europa, Deutschland, mit den Anleihen und Co. auch jetzt nicht sicher. Du hast die Schweiz angesprochen. Also müssen Anleger auch an Gold denken, vielleicht sogar an Bitcoin, wenn man sich ja dann gegen diese ganzen Risiken so ein bisschen noch restversichern will. Schweiz so vielleicht auch der letzte sichere Hafen, wenn wir es mal so nennen wollen. Also sind die sicheren Häfen weniger geworden in den letzten Jahren?
Ja, das kann man jetzt so nicht sagen, weil eben die ganze Bankenindustrie, also die Großbanken sich so stark konsolidiert haben und diese Zinsniveaus halt auch insgesamt eine Gesundung darstellen der Wirtschaft. Gold, ja, Gold lebt halt davon, auch von dieser Spaltung der Welt, dass die Zentralbanken der Schwellenländer sich etwas breiter diversifizieren wollen in ihren Reserven und eben US-Treasuries auflösen, was sie vom US-Dollar lösen wollen stärker. Also lösen heißt ein paar Prozent senken, aber das reicht schon, um den Goldmarkt zu dominieren und die sind halt stark als Käufer aufgetreten. Das finde ich auch interessant übrigens, weil die ganzen Thesen, warum Gold steigen soll, waren ja völlig anders in der Argumentation. Da ging es ja insbesondere um die Behauptung, die Zinsen können nie wieder steigen. So, jetzt hat diese These sich nicht bewahrheitet und eigentlich hätte Gold jetzt auch schön fallen können, aber jetzt fällt es halt deswegen nicht, weil die Amerikaner auf die Idee gekommen sind, mit ihren westlichen Partnern die Reserven der russischen Zentralbank im US-Dollar einzufrieren, was noch nie vorher gemacht wurde, egal welche kriegerischen Auseinandersetzungen waren. Sodass die Schwellenländer sich jetzt überlegen müssen, wie können sich da ein bisschen breiter aufstellen und jetzt halt den Goldmarkt so bestimmen. Das finde ich schon, Gold ist interessant. Also wir haben auch knapp 2% Gold in der Investitionsreserve. Das ist insofern interessant, weil das, was die Schwellenländer Zentralbanken da machen, das ist jetzt nicht so ein taktisches, so ein taktischer Akt, sondern das ist eine strategische Entscheidung, die dahinter zu liegen scheint, sich anders zu positionieren. Das müsste eigentlich Gold weiter stützen. Aber Gold halten ist halt relativ teuer, wenn ich 4-5% Zinsen bekomme auf vernünftige Anleihen. Ja, Bitcoin.
Was sagst du zum Bitcoin?
Also wenn ich mit irgendwas falsch lag neben Aeroflot, dann ist es Bitcoin.
Ja gut, du kannst ja auch irgendwann noch richtig liegen, man weiß es ja.
Naja, nicht. Aber ich muss einfach, also ich halte Bitcoin ja, also auch bei Bitcoin, es ist ja wirklich, wie lange gibt es ihn jetzt, 15 Jahre?
Ja, der ist quasi nach der Finanzkrise entstanden.
Diese ganzen Bitcoin-Jünger, die sind mit Stories herumgelaufen, wie das den Transaktionsmarkt effizienter macht und wie in Zukunft die Leute ihren Kaffee und ihren Tesla mit Bitcoin kaufen und wie das dann zur dominanten Währung wird in El Salvador, ist ja alles gescheitert. Ja, die Storys sind komplett weg. Das Einzige, was halt übrig bleibt und das funktioniert, die Leute kaufen ihn, weil sie denken, der hat eine riesige Vola und das ist natürlich cool, wenn ich spekulieren will. Und eine riesige Vola ist genau dann cool, wenn er wahrscheinlich nicht auf Null fällt. Und nachdem er jetzt so viele Krisen überstanden hat, glaube ich inzwischen auch, die Gefahr, dass er auf Null fällt, ist viel geringer als noch vor ein paar Jahren. So dass er als Spekulationsobjekt, würde ich tatsächlich jetzt auch zugeben, wenn man unbedingt spekulieren will, hat er jetzt eine andere Daseinsberechtigung.
Da werden die Bitcoin-Fans jetzt schon wieder Spekulationsobjekt, digitaler Wertspeicher.
Ich weiß,
lese ich jetzt tausendfach in den Kommentaren.
Das ist natürlich Wertspeicher, naja. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der erfolgreichste jemals neu platzierte Fonds. Der Bitcoin-ETF von BlackRock, der in ein paar Monaten 17 Milliarden eingesammelt hat. Mhm. Ja. Also okay, da muss ich sagen, gut, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, also Wertspeicher, dafür würde ich mir mehr Stabilität wünschen und weniger Volatilität. Da bin ich dann doch eher bei Gold oder bei meinen sehr geliebten Schweizer Frankenanleihen, die ja auch aufgegangen sind. Also die Währungsgewinne kommen und kommen und kommen. Jetzt sind wir schon bei unter 1 und wir werden jetzt auch sehen, dass wir bei unter 0,8 sind. Also ökonomisch zwangsläufig. Ich weiß natürlich nicht wann. Dass der Bitcoin, dass die Bitcoin-Anhänger so robust sind gegen diese ganzen Krisen und dann gibt es ja wieder Skandale und in den USA mit Bankman-Fried und so, das ist alles egal. Das finde ich ja, schon toll. Dann haben sie die Gewinne auch verdient, muss ich sagen.
Also eine so starke Community, die wächst oder zumindest, ja, die auf jeden Fall nicht kleiner wird, sagen wir mal so. Das ist schon Beeindruckend. Andreas, heute danke für deinen Klartext, war sehr spannend. Jetzt müssen wir noch eine letzte Frage klären. Ist die Welt AG am Ende und brauchen wir sie? Wenn ja, oder wenn sie ja, auseinanderdriftet, wie auch immer, brauchen wir sie überhaupt?
Ja, also ich finde, eins ist wichtig, dass wir vielleicht wieder mehr zwei Wirtschaftsräume bekommen statt einem großen. Das muss für einen Welt-AG-Investor nicht schlecht sein, weil beide Wirtschaftsräume können sich entsprechend gut entwickeln. Ja. Vielleicht habe ich sogar eine bessere Diversifikation dann wieder. Aber es gibt halt Branchen und Regionen, die würde es einmal von links auf rechts drehen, insbesondere die deutsche Industrie, sodass wir alle hoffen müssen, dass dieser Prozess nicht hart gespielt wird. Also kurz gesagt, internationale Investoren brauchen diese völlig vernetzte Welt nicht, aber die deutsche Industrie braucht sie.
Eine letzte Frage noch, eher jetzt wieder pro China, auch wenn du vielleicht, wenn es dir widerstrebt, aber muss man in China investiert sein? Also wie schätzt du da abschließend die Lage ein? Da warst du ja in den letzten Monaten eher nach dem Motto, ja, Abstand nehmen beziehungsweise kritisch. Wie sieht da deine Haltung aus?
Nee, also man muss schon investiert sein. Also wir sind in allen unseren Portfolios, die international aufgestellt sind, auch in China investiert. Das ist keine Frage. Die große Preisfrage ist halt, wie hoch gehe ich? Und wenn ich jetzt rein über Unternehmensbewertungen, Unternehmensgewinne agiere, wie so eine Grundherangehensweise ist, die wir machen, dann will ich China noch mal deutlich höher gewichten, als wir es tun. Also wir haben da so eine gewisse Grenze eingeschoben. Aber ich glaube, China gehört in jedes Portfolio. China gehört auch in die Weltwirtschaft.
Andreas, herzlichen Dank dir. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, danke.
Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.